ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die Beraterszene ist unser Thema heute in SWR 1 Leute. Und warum ist Thomas Dehlmann der geeignete Gast dazu? Weil der Mann selbst als Berater gearbeitet hat und danach angefangen hat, rund um das Thema zu forschen. Alles in allem über 20 Jahre. In dem Geschäft ist es üblich, Sie oder Du zu sagen?
Man duzt sich typischerweise, ja. Man arbeitet eng zusammen als Berater mit seinen Beraterinnen und Beraterkollegen und dann sitzt man in kleinen Kämmerlein, kleinen Büros zusammen, da ist man sehr, sehr schnell beim Du.
Wir haben uns auch aufs Du geeinigt, weil wir auch heute sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Warum hat dich der Job des Beraters früher gereizt? Was war so die Idee dahinter bei dir?
Ganz ehrlich? Ich wusste nicht, was ich hätte sonst machen sollen.
Ja? Okay.
Also ich wollte nie BWL studieren, nie Berater werden. Zweimal versagt an der Stelle. Ich habe BWL studiert.
Und falsch abgebogen.
Falsch abgebogen, genau. Kommt in den besten Häusern vor. Und dann gab es nachher ein nettes Gespräch mit einem Berater. Der hat gefragt, wolltest du nicht für uns arbeiten? Ich habe gesagt, eigentlich finde ich euch irgendwie gar nicht so toll, so attraktiv. Der hat mich überzeugt und ich habe angefangen.
Du kommst also weder aus einer Unternehmerfamilie noch aus einer Beraterfamilie?
Nein.
Okay. Was hätte es eigentlich sein sollen bei dir oder hattest du gar keinen Plan?
Ich wollte ursprünglich mal, beziehungsweise ich war in der Kommunalverwaltung. Ganz klassischer Beamter, im Bürgeramt Personalausweise rausgeben und so weiter und so fort. Und da wurde dann irgendwann gesagt, nee Leute, kleine Verwaltung, wir haben 3 Auszubildende, die fertig werden, wir haben 2 Halbtagsstellen. Und das war mir ein Halbtagsjob mit 18 dann doch noch ein bisschen früh, um sich so aufs Altenteil vorzubereiten. Und da habe ich überlegt, was kannst du noch machen? Habe ein paar Praktika gemacht, was man so tut und wollte irgendwie ursprünglich ins Marketing rein. Habe dann festgestellt, nee, da im Studium muss man irgendwie nur auswendig lernen, mache ich nicht. Ich mache Wirtschaftsinformatik. Und dann war der Schritt gar nicht so ungewöhnlich, in eine Beratung zu gehen, die halt technologieaffin ist und Unternehmen in unter anderem in IT-Fragen berät.
Okay, dann also Thomas Dehlmann, der Unternehmensberater. Achtung, erstes Vorurteil, da verdient man ja unwahrscheinlich viel Geld. Hast du auch die ganz großen Summen verdient?
Ich habe relativ viel verdient, ja. Auch Berufseinsteiger, wie ich ja damals war, müssen nicht am Hungertuch nagen. Aber je länger man da bleibt, desto mehr wird es. Daumenregel, alle 5 Jahre verdoppelt sich das Gehalt.
Alle 5 Jahre verdoppelt sich? Habe ich doch den falschen Beruf? Nee, ich glaube nicht. Und warum hast du dann irgendwann Schluss gemacht? Als Berater?
Ich habe zum ersten Mal Schluss gemacht als Berater, weil ich die Möglichkeit bekommen habe, an die Uni zu gehen und mit einer Promotion zu beginnen.
Mhm. Ja,
war für mich eine große Entscheidung, war ein großes Glück, dass das ging. Und habe dann gesagt, gut, dann muss ich die Chance beim Shop verpacken und loslegen.
War das so einfach für dich, sozusagen aus diesem Business-Unternehmensberatung rauszugehen?
Offiziell kündigt man und man ist weg. Ja. Und dann ist der Kopf aber auch ganz, ganz schnell wieder mit den wissenschaftlichen Themen voll gewesen. Und du hast es ja gerade schon gesagt, das Thema hat mich nicht losgelassen. Ne. Nach der Uni gab es dann die Möglichkeit, in einem großen DAX-Unternehmen anzufangen. Da hat nämlich jemand einen Kollegen gesucht, ich bin es nachher geworden, der beim Einkauf, also bei der Beschaffung von Unternehmensberatern unterstützen kann. Ja. Und dann ist man als ehemaliger Berater natürlich relativ gut geeignet, weil man weiß, wie die andere Seite spricht, wie die denkt, wer da vor einem sitzt. Man kann die Branche so ein bisschen einordnen.
Was machst du aktuell jetzt dann, wenn du Professor für Management bist?
Ich lehre Management und Organisation an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. Das heißt, bei uns sind Polizisten des Landes Nordrhein-Westfalen, die Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter. Das ist die eine Hälfte. Damit habe ich wenig zu tun. Zum Glück wahrscheinlich für uns alle. Und wir haben auch, ich sag mal, den Führungsnachwuchs der Kommunalverwaltung, der Kreis, der Landesverwaltung, die bei uns studieren. Und das ist klassisch ein super juristisches Studium, Gesetzestexte hoch und runter. Im Laufe der letzten Jahre hat sich das aber ein Stück weit gewandelt, weil wahrscheinlich weiß das irgendwie jeder, kann es jeder vorstellen oder hat es leidvolle Erfahrungen gemacht. Ich denke mal, es ist hier nicht anders als in NRW. Die Verwaltung ist manchmal so ein bisschen, träge, dreht sich alles um Vorschriften, die ganzen Klischees, die man da hat, kommen ja irgendwo her. Und Die Verwaltung versucht sich zu modernisieren. Das heißt, da kommen Management-Themen, Management-Fragestellungen rein, andere Denkweisen. Ja? Und das ist mein Hauptjob, mein Kernjob. Und wir haben, dann schließt sich der Kreis wieder, durchaus auch Vorlesungen, in denen ich über Beratung spreche, die da heißen Beratung. Ja? Wo wir dann überlegen, was macht ein Berater eigentlich? Weil die Studierenden sind ganz oft nachher Kunden von Beratern. Und damit die sich nicht total verloren fühlen, haben wir gesagt, gut, wir müssen denen erzählen, was ist Beratung? Wie funktioniert das? Wie geht man mit ihnen um? Wir haben auch sogenannte interne Berater, also Berater, die im Ministerium, für ein Ministerium arbeiten. Und da ist dann das Thema Consulting auch Teil von Lehre und Forschung bei mir.
In SWR1 Leute schauen wir jetzt mal auf das, ich sag mal, klassische Einsatzgebiet einer Unternehmensberatung mit unserem Gast Thomas Dillmann. Unternehmen, die ihren Betrieb erweitern wollen oder in der Krise stecken, nehmen externe Dienste an. Bin ich da noch so richtig auf dem Weg oder?
Total.
Das ist so das klassische Einsatzgebiet. Man wird gerufen, wenn irgendwie es eine Veränderung im Hause, in einer Firma gibt.
Genau, es gibt, wenn man es ganz grob schnitzen will, oder zwei Einsatzgebiete. Entweder brauche ich eine Veränderung vom Schlechten ins Gute oder ich will das Gute besser machen.
Oder irgendwas modernisieren zum Beispiel.
Oder was modernisieren.
Unternehmensberater sind mir dann allerdings auch noch so untergekommen, habe ich mich erinnert, beim Deutschen Fußballbund. Dann wurde, dann ging es darum aufzuklären, wie sauber hat denn eigentlich Deutschland die WM 2006 damals bekommen? Wer hat wem was gezahlt? Das sind ja dann eher so die Schmuddelaufträge?
Würde ich nicht mal sagen. Es gibt halt Berater, die sich genau darauf spezialisiert haben. Vielleicht waren es auch Wirtschaftsprüfer, Prüfer, die da reingeschaut haben, die halt genau gesagt haben, okay, wir müssen das ein bisschen forensisch aufarbeiten. Und die machen das total gerne. Also Schmuddelaufträge gibt es da eigentlich nicht, sondern jeder Berater versucht sich seine Nische oder sein breiteres Feld und arbeitet dort.
Nur da stelle ich es mir halt so ein bisschen schwierig vor. Unabhängigkeit ist ja dann relativ, weil wenn wir bei dem Beispiel bleiben, der Deutsche Fußballbund bezahlt mich als Berater, holt mich in sein Haus, um eine Sache aufzuklären. Und dann kann es natürlich zwangsläufig auch passieren, dass ich den Geldgeber oder den Auftraggeber anschwärze und offenlege, da habt ihr Schindluder getrieben.
In dem Fall wär's ein Anschwärzen, genau richtig. In anderen Fällen sagt man dem Berater nach, dass die einfach nur nach dem Mund des Auftraggebers reden, im Sinne von, du guck mal, können wir nicht Personal abbauen, können wir nicht schlanker werden, können wir nicht irgendwie in das Land sozusagen expandieren. Und dann nur noch das mit so einem Siegel, mit so einem Stempel unterstützen, was eh schon vorgedacht ist. Kann man natürlich machen als Berater, überhaupt keine Frage, wenn es gut bezahlt ist. Warum nicht? Ja, ist halt nur die Frage dann, was sagt das für die eigene Reputation? Macht das was mit mir, beziehungsweise kann ich mir das leisten? Werde ich dann nochmal, also geht mein Ruf einfach kaputt am Ende des Tages?
Ob ich sauber arbeite oder nicht?
Genau das.
Welche Einsatzgebiete, wen oder welche Situation haben wir bisher noch so vergessen, wo du als Unternehmensberater früher zum Einsatz geschickt wurdest?
Was haben wir? Wir haben vorhin schon ganz kurz über IT, über Technologie gesprochen. Ja. Ist momentan wieder ganz, ganz groß im Rennen. Big Data, künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Die großen Dinge, machst Zeitung auf und stolperst drüber. Ganz klassisches, handwerkliches Geschäft, Prozessverbesserung. Mhm. Also wie, welcher Ablauf, wo habe ich Lücken, wo gibt's irgendwie Doppelungen oder sowas. Dann ist ein Thema die typische Strategie. Mhm. Ja, also wie will ich mich weiter ausrichten mit all den Facetten? Und noch ein vierter großer Block, alles was mit Personal zu tun hat. Also Vergütungsstrukturen, Gehaltsstrukturen. Verwaltungsreform ist ein Punkt, wo man überlegen muss, wie kann ich das ausgestalten? Wie kann ich neues Personal einstellen? Das sind so die vier großen Blöcke: IT, Personal, Prozesse. Was habe ich jetzt noch vergessen? Strategie.
Und dann gibt es natürlich auch immer so ein paar aktuelle Veränderungen, wenn ich an die letzten Jahre, vergangenen Jahre zurückdenke. Corona hat wahrscheinlich dann auch nochmal die ein oder andere Veränderung in einem Unternehmen gebracht, dass man sich externe Hilfe geholt hat.
Genau, Corona war was, an dem im Grunde alle zu knacken hatten, ja. Und da musste halt schon geschaut werden, ja, wie kann ich mich darauf einstellen? Und dann sagen die Berater natürlich, lieber Kunde, ich überzeichne jetzt natürlich ein bisschen, ne? Ich bin allwissend, ich helfe dir dabei. Konnten die natürlich auch relativ gut machen, weil Berater immer schon relativ remote, heißt es heute, immer aus der Ferne gearbeitet haben, selten aus dem heimatlichen Büro, sondern immer irgendwie eingeflogen sind, teilweise weltweit zusammengearbeitet haben, also mit Kollegen aus anderen Ländern, die dann für eine Videokonferenz, für eine Telefonkonferenz da waren. Die haben immer schon verteilt gearbeitet. Und das ist ja das, was ganz viele Unternehmen zur Corona-Zeit in den Lockdowns halt auch machen mussten, dass die Mitarbeiter zu Hause waren, verteilt gearbeitet haben. Gerade noch im Nachbarbüro, ne? Corona zack dich irgendwo im Schlafzimmer auf dem Küchenhocker. Ja, und das ist eine Situation, die die Berater schon kannten, verteilt zu arbeiten, konnten natürlich ihre Erfahrung super weitergeben.
Die Beraterrepublik, das ist das Buch von SWR1 Leutegast Thomas Dehlmann. Das klingt gewaltig und zwar belegen das dann halt auch die Zahlen. Ich habe mir eine mal rausgepickt, die ich wirklich unfassbar finde. Die Kosten für Beratungsfirmen im Jahr 2022 allein in Deutschland mehr als 43 Milliarden Euro. Wie verteilt sich dieses satte Sümmchen?
Ganz kurze Gegenfrage. Ist das viel oder wenig?
Für mich sind 43 Milliarden Euro sehr viel. Für dich nicht?
Ich werde so viel Geld nie verdienen können, von daher ist es super viel. Aber einfach um mal eine Einordnung zu bekommen, das ist ungefähr 1% der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Also ist es viel als absolute Zahl, im Vergleich zu anderen Branchen relativ wenig.
Ja.
Jetzt aber zu deiner Frage, wie verteilt sich das? Es gibt so ein paar große Kundenbranchen, der Automobilsektor, offensichtlich der Finanzdienstleistungssektor, Banken, Versicherungen auch ganz viel. Und dann kommt schon der öffentliche Sektor und der zählt für ungefähr 10% des Ganzen. Also 4,4 Milliarden Euro gehen nur aus der Staatskasse in die Beraterhand.
Und eine ziemlich interessante Entwicklung, weil du ja sagst, das ist im gesamten Wirtschaftsbild sozusagen nicht mehr ganz so viel, 43 Milliarden. Aber trotzdem gibt es ja eine Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren, die auch ziemlich gewaltig ist.
Die ist rasant, das hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren, ja. Pi mal Daumen,
ein bisschen mehr. Woran liegt das? Wie kann man das begründen? Gibt es mehr Nachfrage oder gibt es mehr Angebot?
Jetzt müsste der Volkswirt sagen, Nachfrage und Angebot, ne, gehen Hand in Hand an der Stelle, beziehungsweise es trifft sich dann irgendwo. Die Nachfrage ist gestiegen. Jetzt können wir uns noch überlegen, das ist so eine kleine philosophische Frage, ist es mehr ein Nachfragepull oder ein Angebotspush? Also machen die Berater einfach mehr Geschäft beim Kunden? Und ich glaube da schon, dass man es von der Seite betrachten kann, weil die wollen einfach Geld verdienen, müssen wir ganz, ganz ehrlich sagen. Ist halt deren Job. Ist auch nicht tragisch, ne? Die gehen zum Kunden hin und sagen, lieber Kunde, ich habe da eine tolle Idee, was wir machen könnten. Die drücken sich ein bisschen höflicher und vornehmer aus natürlich dabei und versuchen den Kunden davon zu überzeugen, dass er sich doch mit dem Thema A, B oder C auseinandersetzen müsste. Die vier großen Felder, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Und man immer sagt, ja, da kommt jetzt eine neue Situation, die führt zu einer gewissen Unsicherheit beim Kunden. Ja? Künstliche Intelligenz, was ist denn das eigentlich, da brauche ich Hilfe. Ne? Ja. Und wen frage ich da, wenn jemand kommt und sagt, du, ich habe da ein bisschen Erfahrung, ich helfe dir dabei, dann spricht man mit den Menschen und dann kommt der Berater dazu, seine Angebote zu platzieren, seine Leistung zu verkaufen.
Du hast vor Jahren schon, vor wenigen Jahren schon den Beraterskandal, die Berateraffäre im Bundesverteidigungsministerium so ein bisschen aufgearbeitet. Ist richtig, ne?
Ich würde sagen, ich habe es ein bisschen chronistisch aufbereitet.
Aufgelistet.
Es waren Investigativreporter, die da ganz viel gemacht haben. Es war ein Untersuchungsausschuss im Bundestag, die ganz viel gemacht haben. Und ich habe nachher die Sachen ein bisschen zusammengekehrt und mal gebündelt, damit es halt nicht wieder verloren geht.
Aber ging halt nicht nur auf 3 Seiten, sondern du brauchtest ein bisschen mehr Papier.
Brauchte ein bisschen mehr, es sind irgendwie 300 oder 350 Seiten. Nur mein Buch, nur meine sozusagen meine Zusammenfassung. Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses, ne, der wird die Mitglieder des Bundestages schreiben das auch zusammen. Das waren 750 Seiten plus ein paar tausend Seiten Anhang.
Bevor wir auf das aktuelle politische Geschehen schauen und welche Rolle da Berater spielen, hatten eigentlich Brandt, Schmidt und Kohl auch externe Beraterfirmen?
Beraterfirmen. Wahrscheinlich schon. Ja. Genau, das weiß man nicht. Da sind die Archive so ein bisschen dünn, fairerweise. Es gab halt immer schon Berater seit ganz, 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 ganz früh, ne? Orakel von Delphi. Ja, ist aber nicht die Berater, über die ich jetzt sozusagen mich, mit der ich mich beschäftige. Dieses Branchenwachstum und auch im öffentlichen Bereich hat in den letzten Jahren einfach richtig Fahrt aufgenommen. Bis vor ein paar Jahren haben sogar große Beratungshäuser, international total renommierte Beratungshäuser gesagt, Mensch, die Politik, die Verwaltung, also den öffentlichen Sektor, den beraten wir gar nicht. Das ist komisches Geschäft. Die sind anders. Machen wir gar nicht. Das heißt, da hat sich im Laufe der letzten Jahre einfach ein Wandel vollzogen von beiden Seiten.
Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Also, wenn Bundeskanzler Scholz von der Zeitenwende spricht und für die Erneuerung der Bundeswehr gleich mal 100 Milliarden ankündigt, dann klingeln am nächsten Tag gleich mal die Berater im Verteidigungsministerium?
Wahrscheinlich schon, ja.
Oder vorher schon, weil sie spitz bekommen haben.
Ich glaube, bei der Zeitenwende, die Rede muss ja nach allem, was ich gehört habe, sind die 100 Milliarden sehr plötzlich kommuniziert worden. Von daher vorher wahrscheinlich nicht. Aber wenn sowas passiert, wenn da was ist, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Das ist ein Zuckerchen für die Berater, die sagen, oh, da habe ich doch eine Idee, was ich dem Kunden anbieten kann.
Da ist doch was zu holen.
Da ist doch was zu holen.
Und es ist auch nicht so, dass das Verteidigungsministerium aktuell die meisten Berater in Anspruch nimmt, oder?
Nee, das Verteidigungsministerium ist vom Platz 1 stark, ganz, ganz stark zurückgefallen. Ne? Nach der Berateraffäre unter Frau von der Leyen, da waren sie Spitzenreiter, wenn man das so sagen darf, mit den höchsten Ausgaben. Haben die so eine Abwehrreaktion gehabt und haben gesagt, okay, jetzt erstmal gar nichts. Ne? Füße stillhalten, nichts machen.
Ist das eine gesunde Lehre?
Ich denke nicht.
Okay.
Also einfach so eine Abwehrreaktion kann... Macht wenig Sinn, dass es total gesund ist. Momentan ist, glaube ich, das Innenministerium, auch wenn ich aktuelle Daten aus 2022 noch nicht habe, das Innenministerium vorne.
An welchen Punkten kann man das festmachen?
Es gibt immer wieder sogenannte kleine Anfragen, die Bundestagsmitglieder an die Regierung stellen. Sagen, wie viel gibt ihr denn eigentlich aus? Dann kommt so irgendwann vielleicht mal eine Zahl zurück und das Ministerium eins so viel, zwei so viel, drei so viel. Und das kann man zusammensammeln und ein bisschen recherchieren und suchen.
Und baut sich seine Rangliste.
Baut sich die Rangliste.
Du hast dir auch den Koalitionsvertrag der Ampelregierung genau angeschaut und du sagst, dieser Vertrag bietet, ich sag mal, 36 Steilvorlagen für möglichen Beratereinsatz.
36, die ich gefunden habe, oder 36 Bezugspunkte, vielleicht noch mehr, 36 Bezugspunkte mit Beratung. Ein paar davon, wo der Bund selber als Berater auftritt. Ein paar, wo er Berater als Übersetzungshilfe braucht, um gewisse Dinge in der Bevölkerung, im Unternehmen umsetzen zu können. Und ein paar Dinge, und das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo dann drin steht, wir wollen beispielsweise die Verwaltung modernisieren und digitalisieren. Und das ist halt, ne, das kannst du aus dir selber heraus nicht machen. Das bietet sich einfach an, dass ein Externer hilft.
Aber gerade wenn ich bei dem Punkt Verwaltung bleibe, da finde ich es ja dann schon fast absurd. Ich möchte zum Beispiel meine Verwaltung verschlanken. Die Ministerien werden aber personell immer größer, immer aufgeblähter. Und wenn ich mir dann auch noch externe Berater dazu hole, mache ich ja den Apparat, auch wenn es dann für ein Projekt über einen kurzen Zeitraum nur ist, auch nochmal größer.
Genau, wenn ich es verschlanken will, dann mache ich den erst größer, hol mir externen Support rein, um es dann nachher wieder auslaufen zu lassen. Ja, das ist so die Logik dahinter, ne? Dass der Verwaltung oder das Ministerium, immer größer werden, scheint so eine Art Naturgesetz zu sein. Keine Ahnung, wo es herkommt, aber das lässt sich in Raum und Zeit an vielen Stellen beobachten.
Aber würde es da nicht mehr Sinn machen, wenn ich mir Berater von mir aus abwerbe bei Beratungsunternehmen in mein Ministerium hole?
Ja.
Dass ich die dauerhaft hätte.
Total clevere Idee. Manche Ministerien machen das auch schon. Also es gibt tatsächlich, ja, es gibt sowas wie eine, wir nennen es interne Beratung, Inhouse-Consulting. Große Unternehmen haben das schon relativ lange und das Verteidigungsministerium beispielsweise hat das auch mit der BW-Consulting, also BW für Bundeswehr, BW-Consulting. 200 Menschen, die zum Geschäftsbereich des Ministeriums gehören und nur im Ministerium beraten. Also kein anderes Ministerium, nur das Verteidigungsministerium.
Ist es ehrlich gesagt eine gültige Faustregel, wenn ich sage, je mehr Berater zum Beispiel ein Bundesministerium engagiert, desto größer ist die Hilflosigkeit da in dem Haus?
Würde ich so nicht unterschreiben. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Kipppunkt. Irgendwann ist es ja gar nicht verkehrt, sich beraten zu lassen. Ich kann ja nicht alles selber wissen. Wenn es dann aber irgendwann, dann wird es Stück für Stück immer besser und ich kann damit gut umgehen. Wenn es aber irgendwann zu viel wird, dass nur noch Berater da sind, dass Berater mit sich selber in Anführungszeichen spielen, ja, dass sie sich selber beauftragen und nur Berater sprechen miteinander, dann habe ich diesen Kipppunkt überschritten und dann bin ich wirklich hilflos, ja.
Aber ohne Berater kommt die Politik heutzutage nicht mehr aus?
Viele Bereiche greifen auf Berater zurück.
Woran können eigentlich Beratungsfirmen am Ende ihres Einsatzes, der geht dann von mir aus über mehrere Monate, ihren Erfolg tatsächlich ablesen?
Ganz pragmatisch fragen die ihre Kunden. Lieber Kunde, wie war ich? Daumen hoch, Daumen runter. Ja. Lachender Smiley, trauriger Smiley, neutraler Smiley. Ganz, ganz platt gesprochen. Natürlich ein bisschen elaborierter das Ganze, aber das ist das Prinzip dahinter, ne? Kundenzufriedenheit und der finanzielle Erfolg des Projektes, sozusagen für die interne Kalkulation als gewinnorientiertes Unternehmen.
Okay, das ist natürlich dann die Kasse, aber mich interessiert das Inhaltliche. Also wenn ich in ein Unternehmen gehe oder in ein Ministerium gehe und sage, ich habe folgende Veränderungen, die ich vorschlagen würde, dann ist halt die Frage, werden die verfolgt? Dann kann man aber auch die Erfolge nicht am nächsten Tag schon gleich sehen.
Genau richtig. Ich gebe ja, das Rat geben im Kern ist ja, ich gebe eine Empfehlung ab, ich gebe einen Ratschlag ab und der Kunde kann dem Ratschlag folgen, muss es aber nicht. Er ist ja autark, das ist ja seine ureigenste und von einem Minister, von einem Manager die ureigste und wichtigste Aufgabe selber zu entscheiden und das nicht von einem Dritten machen zu lassen. Das wäre ja, weiß nicht, das wäre ein Grab zu graben. Mhm. Und dann wird es halt im Laufe der Zeit immer schwieriger zu gucken, ist meine Empfehlung, hat sie wirklich manifestiert und was ist nachher rausgekommen? Weil natürlich auch ganz viele andere Menschen im Laufe von einem Umsetzungsprojekt mitsprechen und total tolle Ideen haben, wie man denn noch was besser machen könnte oder zurückdrehen könnte.
Das ist ja ehrlich gesagt ein Traumjob, weil man hat ja auch dann eigentlich als Beratungsfirma nie so die volle Verantwortung, ne?
Augen auf bei der Berufswahl.
Wenn nachher wirklich was krachend in die Hose geht, kann die Beratungsfirma sagen, ja gut, das war ja nur eine Empfehlung, ihr müsst ja nicht folgen.
Das kann sie sagen, es ist halt nur die Frage, glaubt man ihr? Ja, wenn so Firmeninsolvenzen manchmal durch die Presse gehen und das heißt, Berater XYZ ist dabei gewesen, dann macht man ganz oft, gibt es ganz oft diesen sehr, sehr schnellen Schluss, Berater war da, der ist schuld, dass dann Insolvenz ist.
Okay, was aber so logischerweise nicht
passen kann.
Einfach zu sagen ist. Regieren Berater, ich sag mal, intransparent so ein bisschen auch mit in Sachen Politik? Also weil sie ja mit an der Entscheidungsfindung sitzen?
Ist ein Graubereich. Ich würde nicht sagen, dass sie mitregieren. Ich glaube, das wäre mir zu hart tatsächlich. Da würde ich auch der Regierung und den Ministeriumsspitzen und den Fachleuten einfach die Kompetenz absprechen, dass sie es nicht selber hinbekommen. Aber sie arbeiten natürlich mit. Sie sind Teil des großen Getriebes, ne? Und geben Empfehlungen ab. Und die kann ja in die eine oder andere Richtung laufen. Die unterstützen links und rechts um Dinge umzusetzen. Sind halt mit dabei. Aber ich hoffe, toi 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 für uns alle, dass wir wirklich, dass wir von gewählten Volksvertretern regiert werden, dass Spitzenbeamte, Spitzenpersonal im Ministerium, die ja ganz besondere Dienstpflichten haben, ja, die auch in die Verantwortung genommen werden, dass die ihren Job ernst nehmen und den Teil nicht auslagern. Sie zwar unterstützen lassen, aber die Verantwortung schon noch selber bei sich behalten.
Und wie nah sind sich Beraterarbeit und Lobbyarbeit?
Lobbyisten bezeichnen sich ganz oft auch als Berater, ist aber eine andere Art von Beratung als die Beratung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Das eine sind die Menschen, die das sozusagen Vollzeit machen und im Sinne des Kunden arbeiten. Ja, der Kunde ruft den Berater und der guckt sich an, was macht er denn da? Und der Lobbyist, der Interessensvertreter, vertritt halt die Interessen seiner Klientel.
Ja.
Ja, ohne auf, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ohne auf Verluste zu achten.
Bisher haben wir hier in SWR1 Leute in Sachen Beraterszene mit unserem Gast Thomas Dillmann intensiv, sage ich mal so, auf diese politische Ebene geschaut. Wir können es aber ja auch ein bisschen runterbrechen. Die Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens benötigt, wenn wir das Beispiel durchspielen, externe Hilfe. Wie sollte so ein Betrieb dann am besten vorgehen? Kann sich das überhaupt jeder leisten?
Ob sich es jeder leisten kann, da muss jeder für sich selber überlegen, ja. Ne? Was ist es? Wir haben jetzt immer so ein bisschen unterschwellig so die großen Namen, die großen Häuser im Kopf gehabt, die auch große Preise, große Tagessätze
aufrufen. Genau, DAX-geführte Unternehmen.
Ja, die dann die großen Namen als Berater auch holen. Und von daher, es gibt auch kleinere Häuser, die sich auf den Mittelstand spezialisiert haben. Ja, wenn du mich fragst, was muss ich machen, wäre mein erster Punkt zu überlegen, was ist eigentlich mein Problem. einmal wirklich in mich zu gehen. Denn nicht, was ist wirklich das Problem, nicht das, was ich denke, was mein Problem ist. Und dann vielleicht im zweiten Schritt überlegen, in welchem Feld. Wir haben vorhin schon über IT-Beratung, Strategieberatung, HR-Beratung gesprochen, zu überlegen, was ist es. Der dritte Punkt als Vorüberlegung, wie will ich beraten werden? Will ich jemanden ins Haus holen, der als ich mache es mal ganz, ganz platt, als Besserwisser daherkommt? Mhm. Ja? Oder will ich jemanden haben, der also nicht mehr, auch da wieder ein bisschen plakativ, ich bekomme bestimmt wieder Ärger dafür, so eine Art Stuhlkreisromantik aufzieht, ja, und sagt, Mensch, mehr so Hilfe zur Selbsthilfe.
Von wem bekommst du da Ärger? Von der Beraterbranche?
Vielleicht, oder vielleicht, dass der eine oder andere sich ertappt fühlt oder sich nicht wertgeschätzt fühlt. So soll es natürlich überhaupt nicht gemeint sein. Ja? Also die Frage, wie soll mit mir gearbeitet werden? Mhm. Also eher direktiv oder eher kooperativ. Und wenn ich das weiß, dann Schritt 4 oder 5 müsste mal sein, machen wir die beiden jetzt kombiniert, mache ich mir eine Liste, wer es denn sein könnte. Ich frage mal nach im Bekanntenkreis, die Kollegen, die schon mal, oder Skatbrüder oder Schwestern, die schon mal was hatten. Und dann spreche ich die Berater mal an. Ich suche mir aus einer längeren Liste vielleicht 3, 4 oder 5 raus und stelle denen eine Anfrage. Lieber Berater, ich habe hier ein Problem, so und so sieht's aus. Was würdest du machen? Und die melden sich dann zurück und haben einen Vorschlag für mich.
Okay, das ist ja dann erstmal, gehe ich vor, aufgrund einer Empfehlung aus dem wirtschaftlichen Bekannten- und Freundeskreis vielleicht so.
Oder ich recherchiere selber im Netz.
Genau, und da wäre jetzt dann meine Frage, woran erkenne ich denn die für mich geeignete Beratungsfirma und die weniger geeignete?
Wenn ich die Schritte von vorhin, wie will ich beraten werden, in welchem Feld und so, wenn ich das durchlaufen habe, dann kann ich schon mal das ein bisschen einordnen und gucken, die Beratung, die ich im Netz sehe, wie spricht die mit mir? Also wie sieht deren Internetauftritt aus? Was sind die Worte, die da gewählt werden? Und was ist deren Ansatz? Typischerweise gibt es immer auf so Beratungsseiten so eine Unterseite, unser Beratungsapproach, unser Beratungsansatz. Mhm. Und dann habe ich da schon mal einen Punkt. Und dann geben die mir einen Vorschlag, was ich vorhin meinte. Ne? Ich lasse die mal eine Idee erarbeiten. Und diese Vorschläge gucke ich mir an, spreche mit den Beratern, lade die ein, Tasse Kaffee, kleine Präsentation. Ne? Das ist der normale Vertriebsaktivität des Beraters. Und dann schaue ich mir an, wer am ehesten, am besten zu mir passen könnte.
Wir sprechen ja eigentlich den ganzen Vormittag über eine absolute Randgruppe. Ne? Ich habe es mir mal rausgeschrieben. 173.000 Berater gibt es in Deutschland laut Branchenverband BDU. Das ist 0,5% aller Erwerbstätigen. Reichen die überhaupt aus, um Mittelstand und auch das bekannte DAX-Unternehmen zu beraten? Oder geht da mehr nach oben, wo es auch das große Geld gibt?
Ganz normales Verhalten. Natürlich gehe ich dahin, wo es große Geld gibt. Ja, aber nichtsdestotrotz, der Mittelstand, kleine Unternehmen greifen auch auf Berater zurück. Und da gibt es auch Berater, die genau das machen. Die sagen, meine Kompetenz ist es nicht, ein großes DAX-Unternehmen zu beraten, sondern meine Kompetenz ist es, in einer Region oder in einem ganz, ganz speziellen Geschäftsfeld zu beraten. Vor Jahren in der Zeitung mal gelesen, der Börek-Berater. Mhm. Ja, der also nur im Umfeld von Böreks, von Imbissbuden berät. Ja. Das ist einfach seine Nische und Imbissbuden sind typischerweise nicht riesengroß, sondern der hat sich genau darauf spezialisiert. Gut gefahren.
Das stimmt. Eine gute Nische gefunden. Wir müssen ja überhaupt mal, also das hast du jetzt gerade damit schon so ein bisschen getan, eine Lanze dafür berechnen für die Beraterinnen und Berater. Das ist ja nicht grundsätzlich per se eine schlechte Arbeit.
Nein, überhaupt nicht. Die Arbeit ist total, total toll, total spannend. Es macht Spaß, da zu arbeiten. Man als Berater selber lernt man total viel, gerade in den ersten, in den jungen Jahren. Deswegen gehen ganz viele Hochschulabsolventen, wollen zu Beratung gehen. Wenn man sich so eine Liste anschaut, es gibt immer wieder Umfragen, die beliebtesten Arbeitgeber für Wirtschaftsstudiumsabsolventen, für andere Studiengänge. Und in den Top 50 tauchen dann immer 6, 7 oder 8 Beratungsorganisationen auf. Scheint also total attraktiv zu sein.
Sie kommen frisch von der Uni, gehen in die Unternehmensberatung und sind da etwa in DAX-geführten Betrieben unterwegs und müssen dann erfahrenen Männern und Frauen in der Firmenspitze sagen, was sie vielleicht besser machen sollten. Experte Thomas Dehlmann ist weiter zu Gast in SWRs Leute. Ist das ein Beispiel für einen Unternehmensberater, was nah an der Realität ist oder eher Märchen?
Klingt super, oder? Ja. Kommst frisch von der Uni und springst direkt irgendwo in die Chefetage. Ist ein Stück weit Realität, weil die jungen Absolventen im DAX-Unternehmen sind, ja, aber sind nicht diejenigen, die direkt mit dem Vorstand super eng interagieren. Ja, genau wie so ein Unternehmen, pyramidal aufgebaut ist, eine kleine Spitze, ne, großer Boden, ist es bei Beratung auch. Und dann arbeitet man typischerweise auf einer, ich sag mal, Hierarchie oder Hierarchieebene miteinander. Die Consultants mit den Mitarbeitern, auf der nächsten Beratungshierarchieebene die Manager, die Projektmanager mit den Abteilungsleitern und die Partner in der Beratungsunternehmung mit den Vorständen oder mit den Geschäftsführern. Das heißt, das ist schon schön gestaffelt. Natürlich sitzt man mal in einem Raum, man hat auch mal wen gesehen. Ja, man durfte vielleicht auch eine kleine Teilpräsentation halten. Aber es ist nicht so, dass dann der 22-, 23-jährige Student hier zum Daimler geht und sagt, Leute, Klacker, ich weiß, worum es geht.
Ab sofort machen wir es ganz anders.
Ganz anders.
Ich erinnere mich noch, das war ein paar Jahre nach meiner Schulzeit. Man hat alte Klassenkameraden und Kameradinnen wieder getroffen und da gab es dann genau diese Beispiele, gerade eingestiegen in die Unternehmensberatung und untereinander gab es dann bei denen so die Gesprächsthemen, welchen Dienstwagen fährst denn du, was hast denn für eine Uhr, und ich hatte mit all dem jetzt nicht so wirklich was am Hut. Da sind wir ja dann schon nah an so Formulierungen wie junger, arroganter Schnösel. Hast du den Kommentar auch schon mal kassiert?
Habe ich auch schon mal kassiert, ja.
Von?
Meiner Frau.
Und der war augenöffnend, dieser Moment?
Er war zumindest der Beziehung nicht abträglich.
Gut, okay, aber...
Nein, also ich glaube, dieser Kommentar, man braucht natürlich eine gewisse Vertrauensbeziehung, um so einen Kommentar vis-à-vis loswerden zu können. Mhm. Aber ich glaube, das allgemeine Bild in der Gesellschaft ist halt genau das, dass man Berater, Beraterinnen als ganz oft als junge, arrogante Schnösel bezeichnet. Tendenziell sind die jung. Ja, kommen von der Uni. Es gibt, vielleicht ist das was für später, dieses Up-or-Out-Prinzip. Entweder werde ich befördert in der Beratung oder ich gehe raus. Deswegen, es gibt ganz viele junge, weniger erfahrene, in den größeren Häusern zumindest, die kleiden sich tendenziell relativ gut. Ja, das ist das Einzige, was sie vorzeigen können. Die haben ja nichts, kein Produkt, das sie mitbringen können zum Kunden. Oh, guck mal, hier ist eine Tasse, die ist super, da hat sogar einen Henkel. Ja? Ja. Sondern die haben ja nur das, was sie im Kopf haben oder auf einer PowerPoint-Präsentation und müssen sich dementsprechend anders präsentieren. Da ist Kleidung ein wichtiger Punkt.
Also Anzugpflicht.
Anzugpflicht, teilweise Krawattenpflicht, lockert sich aber, ne? Geht natürlich auch nicht für alle Beratungen, aber ich glaube, um so ein Bild zu bekommen, ein Gefühl zu bekommen, Anzugpflicht oder Kostümpflicht, also bei den Damen, Hosenanzug. Dann sind die auch extrem gut ausgebildet und smarte Menschen. Ja, und wenn die dann erzählen, pass auf, du schilderst mir ein Problem und ich zerfaser das, ich analysiere das, ich habe da so ein Analyseraster im Hinterkopf, kann das anwenden, dann macht das ja erstmal Eindruck und als Abwehrreaktion beim Kunden, boah, ist ja aber arrogant, so schnell Lösung, weiß ich das aber auch nicht, ne? Bisschen komisch dann. Und dann kommt sowas zu tragen.
Und das macht ja auch irgendwas mit dem jungen Menschen, ne? Also wenn der gleich eigentlich ganz gut im Geschäft ist, du kannst ja mal deine Woche als Unternehmensberater aus der Vergangenheit vielleicht so ein bisschen anreißen, damit man einen Eindruck bekommt, wie lief die so ab?
Ja, gerne. Es ging Montagmorgen sehr, sehr früh los. Ja, man ist irgendwie um 4, 5 Uhr aufgestanden, ist dann im Zweifel zum Flughafen oder mit dem Auto zur Kundenlokation gefahren. Bei uns war das so, wir waren 4 oder 5 Tage immer beim Kunden und den verbleibenden Tag im Büro des Beratungsunternehmens. Ein Office Day heißt das, meistens der Freitag, da macht man so ein bisschen Admin-Zeugs. Man fährt also zum Kunden oder fliegt zum Kunden, ist dann montags morgens 10, 11 Uhr da, arbeitet dann bis spät in den Abend hinein. Leben im Hotel, checkt im Hotel ein, bekommt da halt alles gemacht. Das Frühstück ist halt im Hotelbuffet ganz nett da, das Bett wird gemacht. Dann geht es am nächsten Morgen weiter, man frühstückt mit den Kollegen, man isst mit den Kollegen zu Abend. Man hat irgendwie Kundenevents zwischendurch noch, um da so ein bisschen die Beziehung aufzubauen. Und dann geht es dann am Donnerstagabend oder Freitagabend oder Freitagmittag wieder zurück. Und dann ist man dann für ein kurzes, kompaktes Wochenende wieder daheim.
Und wer es mag, darf das ja auch gerne sein Leben lang machen.
Das Leben lang oder nur für ein paar Jahre? Es gibt ganz viele, die sagen, ich mache das nach der Hochschule für 2, 3 Jahre, um ein paar Dinge zu lernen, um dann beim Kunden irgendwo einen, in Anführungszeichen, normalen Linienjob zu haben.
Mit deiner jetzigen Arbeit, du bist Professor, setzt dich mit der Beraterszene weiterhin auch auseinander, hast dein Buch geschrieben. Eckst du da eigentlich so ein bisschen an, weil du ja so die Vorgehensweise vielleicht auch ein wenig offenlegst? Bist du Nestbeschmutzer?
Nö, glaube ich nicht. Natürlich gibt es mal ein paar Kommentare, gefällt wahrscheinlich auch nicht jedem, aber ich glaube ja nicht, das müssen andere im Zweifel entscheiden, dass ich Beraterbashing betreibe oder nur mit dem Finger auf die Kunden zeige, sondern ich versuche das ja schon zu belegen und zu sagen, wie es denn ausschaut. Und nur weil ich sage, was ist, ist es ja nichts Tragisches.
So sehe ich es auch. Beraterbashing hast du nicht betrieben. Moritz aus Hamburg hat geschrieben. Hallo zusammen, danke für das tolle Thema heute Morgen. Ich würde gern die Einschätzung von Herrn Dehlmann zum Thema Quereinstieg IT-Beratung hören. Wie stehen die Chancen derzeit bei dem aktuellen Mangel an Fachkräften? Wie nimmt man mit der Branche den Firmen am besten Kontakt auf? Welche Tipps hat er?
Super Frage. Die Beratungsbranche wächst. IT-Beratung sucht massiv und händeringend Leute. Ich würde mich, wenn ich mich in die Rolle reinversetze, in die Situation reinversetze, gucken, welche Unternehmen interessieren mich denn, wen finde ich attraktiv, habe ich schon mal mit Leuten zusammengearbeitet und im Zweifel eine Initiativbewerbung schicken. Dann gibt es ein paar Ratgeber, letzter Gedankengang noch dazu, die so ein bisschen was über die Branche erzählen. Das ist vielleicht ein Learning, das ich gemacht habe im Vorfeld. Bisschen intensiver schauen, wie funktioniert denn das eigentlich und dann wird man nicht unangenehm überrascht nachher.
Hier ist es eine Meinung, vielleicht sogar mit einer Frage, die du beantworten kannst. Werner Kempin aus Durach. Kann es denn sein, dass Geschäftsführer sich die Berater nur deshalb leisten, um sich der Verantwortung, für die sie ein sechsstelliges Gehalt beziehen, zu entziehen?
Ja, kann es. Ist aber schlecht.
Das ist wohl wahr. Auch in größten Unternehmen werden massig Berater gebucht, schreibt Markus Müller. Die Mitarbeiter müssen dann das Ganze ausbaden, dann kommen die nächsten Berater und schlagen wieder das Gegenteil vor und die Mitarbeiter müssen dann auch das wieder ausbaden. Täglich grüßt das Murmeltier. Ist das Klischee oder nicht?
Zumindest den Effekt beobachte ich auch, ne? Kenne ich aus eigener Erfahrung, ob es die Schuld der Berater ist oder ob das nicht eine allgemeine Organisationsentwicklung ist, das sei nochmal dahingestellt.
Was habe ich hier noch? Christine Rupp, die Problematik ist auch, dass, da hatten wir eben drüber gesprochen, wer zum Beispiel beim Mittelstand kann sich denn Unternehmensberatung leisten? Meintest du, dass man das natürlich immer abwägen muss, wer sich was wie leisten kann? Die Problematik ist auch, schreibt Christine Rupp, dass uns kein Unternehmensberater weiterhelfen kann. Hatte schon mal viel Geld ausgegeben für eine Beratung, doch wo kein Cash ist, hilft auch kein Berater.
Ist dahingehend richtig, dass die meisten das natürlich aus Gewinninteresse machen und nur selten für lau, pro bono machen. Mhm. Es gibt aber, da muss man ein bisschen recherchieren, immer wieder Fördermöglichkeiten, auch vom Bund, ne, der sagt, Mensch, wir haben da eine besondere Situation. Liebes Unternehmen, wenn du einen Berater haben willst, geben wir dir etwas an Geld dazu.
Anne aus Thalheim, die hat sich gemeldet, weil wir es gerade schon von Beraterbashing hatten, dachte ich, nicht betrieben haben. Was mich stört, ist die anhaltende, unterschwellige Dämonisierung der Beraterszene, der Berater oder der Auftraggeber. Allein schon ihre Wortwahl lässt darauf schließen, dass sie Berater tendenziell für Gauner halten. In der Industrie werden Berater eingesetzt, um bei der Lösung von Herausforderungen zu helfen, recherchieren, Wissen vermitteln, Ideen generieren, wie man vorgehen könnte.
Da hast du total recht. Beratung sollte keine Gauner-Unterstellung sein, sondern das sind nochmal ein paar gute Hinweise, was Berater eigentlich machen sollen. In ganz vielen Fällen machen und ein paar schwarze Schafe gibt's immer.
Markus fragt, inwieweit wurde eigentlich Frau Merkel beraten, als sie Wir schaffen das erfunden hat? Herr von und zu Gutenberg hat sogar ganze Gesetze von Beratern schreiben lassen. Was hat das wohl gekostet? Lässt sich das tatsächlich beziffern?
Zumindest nicht von mir. Da muss ich passen.
Und es ist auch keine übliche Vorgehensweise, dass Berater komplette Gesetze schreiben, sondern nur die Gesetzesvorlage.
Ich hoffe nicht. Die geben vielleicht mal links und rechts einen Input, aber das ist schon ureigenste Aufgabe in den Ministerien.
Thomas Dehlmann, danke fürs Kommen, danke fürs Hiersein.
Danke fürs Interesse.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.